Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wer für seine Mitmenschen da sein will, darf sich selbst nicht verlieren, lasen wir in der Wochenzeitung Die Zeit. Deshalb gehört das Nein-Sagen zur christlichen Nächstenliebe, stand dort in Christ und Welt, dem Ressort für Glaube, Liebe, Hoffnung. Um das richtige Maß für Nähe und Distanz zu finden, sollte man auf sein Gefühl hören, riet uns Anselm Grün. Vor allem der Ärger ist ein Indikator. Ich ärgere mich über jemanden, der meine Grenze überschreitet. Und ich ärgere mich über mich selbst, dass ich meine Grenze nicht geschützt habe. Da hören wir gerne auf den Benediktinermönch und Bestsellerautor Anselm Grün, zumindest in diesem Blick auf die Feuilletons der zurückliegenden Woche. Die ewigen Dauergäste Donald und Wladimir kommen heute nicht über unsere Grenze, sondern bleiben im Weißen Haus und im Kreml. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in den vergangenen Wochen in den USA eines gezeitigt hat, dann ist es die Erkenntnis, welch vereinende Wirkung der Sport haben kann, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum schönen Kicker-Thema, das es früher eher selten auf die Kulturseiten geschafft hat. Zahllose Menschen priesen auf Social Media und anderswo die Freude und das Miteinander von Menschen aus aller Welt und stellten all das mit Bildern und Videos aus, schrieb Nina Rehfeld. Aber dann griff Trump mit seiner Intervention bei FIFA-Chef Gianni Infantino nach der roten Karte gegen den US-Stürmer Felleron Balogun in das Turnier ein. Oh nein, da hat sich der Dauergast Donald nun doch wieder in die Kulturpresseschau hereingeschmuggelt. Dieser Präsident ist ein Schummler, stand denn auch in der Süddeutschen Zeitung. Die Einmischung kommt von einem Mann, von dem berichtet wird, dass er beim Golfspielen den Ball hinter dem Rücken seiner Mitspieler einfach verlegt, sodass er eine günstigere Ausgangsposition hat, erklärte uns im Interview der emeritierte Philosophieprofessor und Sportsoziologe Gunther Gebauer. Er versteht vom Fußball offenbar nichts. Vom Golfspielen ja wohl auch nichts. Und wovon versteht er denn überhaupt etwas? Deshalb kriegt er hier seine dunkelrote Karte und wird hinausgekickt. Bleiben wir optimistisch. Ich würde mich nicht als Optimisten bezeichnen, eher als Possibilisten. Das ist jemand, der immer die Möglichkeiten sieht, sagte der evangelische Theologe und Autor Werner Tiki Küstenmacher im Interview mit Christ und Welt. Wir Menschen gehen meist vom Negativen aus, aber die Zukunft ist in der Regel nicht so schlecht, wie wir annehmen. Es ist spießig zu glauben, die Welt geht unter. Und die Welt sollten wir ja wohl zukünftigen Generationen bewahren, bekunden wir es hier als echte Manifestation. Ein Begriff, der bei jungen Menschen gerne als eine Art Mantra genutzt wird, wie wir in der Süddeutschen lasen. Wünsche und Ziele werden vorgestellt, ausgesprochen oder angedeutet und damit manifestiert, also in die Lage gebracht, in Zukunft erfüllt zu werden, schrieb Leon Frey in einem Porträt der britischen Sängerin Sienna Spiro. Spiro soll lange keine Beziehungen eingegangen sein, habe auch nie Blumen geschenkt haben wollen, weil ihr alles in seiner Vergänglichkeit sinnlos vorkam. Und eben das könnte vielleicht auch einer der Gründe sein, warum sie als eine Stimme ihrer Generation gilt. Eine Generation, die wir in unseren Feuilletons sehr gerne öfter mal als Dauergast hätten, was leider nicht der Fall ist. Diese Generation, so Leon Frey, die gerade mitten im sozial hungrigen Teenageralter war, als die Pandemie losbrach, bei der Krankheit, Tod und auch Krieg früh in die Köpfe eindrang. Dazu der miese Arbeitsmarkt, miese Rentenaussichten, schwächelnde Sozialsysteme. Das Gefühl der Vergänglichkeit ergibt da ziemlich viel Sinn. Wenn die jungen Menschen denn ein Feuilleton-Thema sind, ist es eben auch nicht immer schön. Die Zahl der jungen Buchkäufer ist im Jahr 2025 dramatisch eingebrochen. Ein Warnzeichen für die ganze Gesellschaft, hieß es in der Süddeutschen. Die Zahl der Buchkäuferinnen und Buchkäufer zwischen 10 und 15 Jahren ging 2025 im Vergleich zum Vorjahr um über 30% zurück. Bei 20- bis 29-Jährigen um knapp knapp 18%, stand in der Frankfurter Rundschau. Über alle Altersgruppen hinweg sank die Zahl der Buchkäuferinnen und Buchkäufer nur um knapp 5%. Am Tag, bevor diese Artikel erschienen, fuhr der Kulturpressebeschauer zweimal mit der S-Bahn in Berlin. Einmal in einem Waggon, wo gleich zwei junge Männer sehr konzentriert Bücher lasen. Und später saß ihm ein etwa 10-Jähriger gegenüber, so vertieft in seine Buchlektüre, dass sich der Kulturpressebeschauer gar nicht traute, ihm zu sagen, wie ihn das freute. Lesen ist keine beliebige Freizeitbeschäftigung. Lesen ist eine Ressource, meinte Sabine Anselm. Wir brauchen etwa tägliche Lesezeiten in den Grundschulen und eine intensive Förderung der außerschulischen Lesekultur, forderte die Didaktikprofessorin und Lehrerausbilderin im Interview mit der Süddeutschen. Zwar wurden in vielen Bundesländern Programme zur regelmäßigen Leseförderung in den frühen Klassen eingeführt, flächendeckend geschah dies jedoch nicht, schrieb Uwe Ebbinghaus in der Frankfurter Allgemeinen und empfahl, sich Zeit nehmen für einen Besuch im Buchhandel mit Kind oder Enkel, die man ein Buch ihrer Wahl kaufen lässt. Anschließend wird es gemeinsam gelesen und diskutiert. Und unbedingt die Kinder loben, die in der S-Bahn Bücher lesen.